Ostseewelle Podcast.
Herzlich willkommen, liebe Kameradinnen, Kameraden und Feuerwehrfans. Eine neue Folge von unserem Ostseewelle Feuerwehr-Podcast Wassermarsch. Dazu ein neuer Partner und eine tolle Aktion. Also, zuerst freue ich mich natürlich, dass wir einen neuen Sponsor für unseren Ostseewelle Feuerwehr-Podcast haben. Und zwar der Feuerwehrausstatter Firepack aus Hamburg ist jetzt offizieller Partner. Tim Kuhlmann und Andreas Linder sind die Außendienstmitarbeiter, die euch sehr gern beraten. Und viele von euch kennen die beiden, glaube ich, auch schon von einem anderen Unternehmen. Also ruft sie doch gerne mal an und lasst euch alles gerne erklären. Und übrigens, Firepack wird dem demnächst auch eine Niederlassung, sozusagen eine Servicewerkstatt in Mecklenburg-Vorpommern eröffnen, und zwar auf dem Gelände der FTTZ in Lübesse bei Schwerin. Das Ganze soll dann so im Spätsommer passieren. Ja, in dieser Folge geht es um eine der größten Naturkatastrophen Deutschlands. Im Juli 2021 zog eine riesige Flutwelle durchs Ahrtal, hinterließ viel Zerstörung, zahlreiche Menschen verloren ihr Leben. Ja, und der Wehrführer von Bad Neuenahr Ahrweiler berichtet in diesem Podcast über den Katastropheneinsatz. Und ich kann schon mal verraten, es wird eine sehr, sehr spannende und emotionale Folge. Viele haben mich schon gefragt, ob es auch in diesem Jahr wieder einen Blaulichttag beim Piraten Open Air in Grevismühlen gibt. Klare Antwort ist ja. 14. August seid ihr herzlich eingeladen. Voraussetzung, ihr gehört zur Blaulichtfamilie. Ob Feuerwehr, Polizei, THW, Wasserwacht, DLRG, Seenotretter, Johanniter, ASB oder DRK und alle, die ich noch vergessen habe. Ihr seid herzlich eingeladen. Die kostenlosen Tickets könnt ihr euch im Web bei ostseewelle.de auf der Wassermarsch-Seite sichern. Und ganz, ganz wichtig, zieht bitte an diesem Tag ein T-Shirt eurer Organisation an. Also ein Feuerwehrshirt, ein T-Shirt mit dem Roten Kreuz drauf oder was auch immer. Also ich freue mich drauf. Ich bin natürlich den Tag auch wieder mit dabei am 14. August und ich glaube, das wird wieder ein sehr, sehr schöner und spannender und ereignisreicher Tag. Und ich habe mir sagen lassen, das Stück von den Piraten soll in diesem Jahr richtig toll sein. Also es wird ordentlich gekämpft und ordentlich geballert. So, Glückwunsch heißt es an die Freiwillige Feuerwehr in Prerow. Die Kameraden haben ein neues TLF 3000 von Rosenbauer bekommen. Da wünschen wir euch natürlich allzeit gute Fahrt. Jetzt viel Spaß mit Folge 93.
Wassermarsch! Der Ostseewelle Feuerwehr-Podcast mit Alexander Stut. Präsentiert von Firepack. Euer Feuerwehrausstatter für Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Schleswig-Holstein. Mit Leidenschaft für eure Sicherheit.
Ja, liebe Kameraden, ich bin wieder unterwegs in Mecklenburg-Vorpommern zu einer neuen Folge von unserem Ostseewelle Feuerwehr-Podcast Wassermarsch. Und zwar heute bin ich zu Gast beim Blaulicht-Symposium in Parchim. Dort geht es um das Zusammenspiel der Blaulichtorganisationen im Katastrophenfall, im Einsatzfall hier im Landkreis Ludwigslust-Parchim, aber auch darüber hinaus. Landkreis Prignitz ist mitvertreten, aber auch Kräfte aus Niedersachsen zum Beispiel oder auch aus anderen Landkreisen in Mecklenburg-Vorpommern. Ein Thema war das Thema Hochwasser und da hatten wir heute die Möglichkeit, einen Vortrag zu hören von Markus Mandt. Er ist Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Ahrweiler. Markus, ich habe natürlich jetzt gleich die Chance genutzt und dich sozusagen an meinen Podcast zu holen, weil natürlich können sich ganz, ganz viele von uns an Juli 2021 erinnern. Wir haben es in den Medien gesehen, die Katastrophe vom Ahrtal, wo ihr natürlich als Feuerwehr mit im Einsatz wart. Ich sag natürlich erstmal wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen.
Ja, gerne.
Markus, wir starten mal so. 14.07.2021, ich wette, ein Tag, den so wie viele von uns, also ich sage immer, an 9-11 weiß jeder, was er gemacht hat. Und ich glaube, bei dir ist es nicht nur 9-11, wo du genau weißt, was du gemacht hast, als die Flugzeuge ins World Trade Center gefahren sind, sondern auch dieser Juli 2021 wird dich auf jeden Fall geprägt haben. Am 14.07. ist im Endeffekt eine Flutwelle durch Ahrweiler gezogen, hat eine Zerstörung von unmessbar wahrscheinlich hervorgerufen bei euch. Aber bevor das Ganze passiert ist, was war da?
Ja, wir haben uns vorbereitet. Es war ja bekannt, dass ein Regen kommt, dass eine Flutwelle kam, nicht. Man ging immer von einem Starkregen aus, von einem Hochwasser maximal, was dahinter steht. Und dementsprechend haben wir uns vorbereitet. Wir haben ja auch Pläne dafür. Wir sind ja hochwasseraffin. Wir hatten ja schon verschiedene Hochwasser und haben diese Pläne halt auch abgearbeitet und teilweise auch vor den entsprechenden Warnschwellen.
Jetzt war es so, du hattest in deinem Vortrag gesagt, dass dann also für den 14.7. ja ein gewisses Hochwasser vorausgesagt wurde, also ein Pegelstand, der hat sich ständig geändert. Weiß man warum?
Dieser Hochwasserpegel wird halt anhand von einem Modell berechnet. Und wenn das halt hoch und runter geht, dann geht halt auch diese Pegelvorhersage hoch und runter. Also das errechnet sich an diesen Regenmengen. Wird durch Hydrologen etc. wird das hochgerechnet. Und die Ahr hat tatsächlich ein Einzugsgebiet, also ein Regeneinzugsgebiet von 900 Quadratkilometer. Und da sind natürlich auch Nuancen leider drin.
Kannst du dich noch daran erinnern, wie dieser Tag war? Also das war ja ein Mittwoch, Donnerstag war der Scheitel sozusagen erwartet worden, im sehr kurzen Zeitabstand. Wie war das Mittwoch da, als ihr gemerkt habt, oh, jetzt tut sich hier doch was? Ging sofort der Alarm los, haben Leute bei euch angerufen, wie können wir uns das vorstellen?
Ja, wir haben ja den ganzen Tag schon was getan, Warnungen ausgesprochen etc. mit einem entsprechenden Personalstamm. Also wir hatten keine Anzahl an Einsätzen an sich anliegen, bis tatsächlich die Katastrophe selber eintraf, für uns dann auch. Leider überraschend, weil wir uns auf diese Prognosen etc. verlassen haben. Es hat uns ja Mittwochnacht um 23 Uhr getroffen, statt donnerstags morgens um 11 Uhr, wie es vorhergesagt war. Ja, und dann ging es eigentlich relativ schnell, tatsächlich wie im Film. Also sind auch sechs, sieben Stunden sind wie in 5 Minuten vergangen. Also man funktioniert, sage ich mal. Die Mannschaft hat funktioniert, alles hat funktioniert an sich und jeder hat getan, was er konnte. Aber so eine Lage ist auch einfach nicht beherrschbar im ersten Moment.
Ja. Wie würdest du das beschreiben? Du hast es ja nun live mitbekommen. Was ist passiert in der Stadt?
Oh, was passiert? Chaos. Es ist Chaos über die Stadt eingebrochen.
Ja, ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen. Ich meine, da ist so eine kleine Ahr, du sagtest, die ist 20 Meter breit und plötzlich hat die viel mehr gehabt. Schutt alles rangetrieben, oder?
Ja, die ist ja normal 50 Zentimeter tief, 20 Meter breit. Sie war bis zu 10 Meter hoch dann. Sie gemessen worden und an anderen Stellen bis zu 1 Kilometer breit gelasert worden. Und das ist halt eine unheimliche Zerstörungskraft. Sie ist sehr schnell, die A. Die hat eine sehr schnelle Strömung gehabt und hat halt das, was ihr in der Quere war, hat sie einfach mitgerissen. Da sind ja Häuser wirklich weggerissen worden. Bei uns zum Glück in der Stadt nicht so viele. An der Oberahr, wo es wesentlich enger ist, sind ja jede Menge Häuser weggerissen worden. Da gibt es einen Ort, Dernau, Nachbarort vor Bad Neuenahr, Ahrweiler. Von 400 Häusern waren 380 betroffen und kaputt. Und diese Ausmaße muss man sich dann halt vorstellen. Also wirklich ganze Ortschaften wurden überschwemmt. Die waren einfach auch nicht mehr erreichbar über Tage.
Ja. Du sagtest gerade, also viele kennen ja von uns aus dem Fernsehen, das kennt man, das Oderhochwasser, das Elbehochwasser kennt man. In Dresden stehen die Brücken dann unter Wasser, da fließt die Elbe unten durch mit Hochwasser. Die Altstadt wird ein bisschen überschwemmt. Das Ganze dauert dann 3-4 Tage und dann geht die Elbe irgendwann wieder zurück und man macht wieder sauber. Das war ja bei euch komplett anders, denn wenn ich es, glaube ich, richtig beschreibe, war es im Endeffekt eine Sturzflut, die bei euch durchs Dorf durch die Stadt gezogen ist.
Ja, wir sind ein Tal, es war eine Sturzflut, das kann man genauso beschreiben, also kein Hochwasser, wovon man anfangs ausging. Es ist einfach eine Sturzflut gewesen und wir hatten auch viele Kräfte aus Sachsen und Thüringen, wo du Elbe, Oder sagst, die sind gekommen, die waren auch schon in diesen Einsätzen bei der Elbe und Oder Hochwassern gewesen und die haben gesagt, also sie hatten das ja selber schon erlebt, große Hochwasser, aber diesen Zerstörungsgrad, den hat es in Sachsen und Thüringen überhaupt nicht gegeben. Das kannten die selber nicht. Die kannten dieses Hochwasser, sagt, ja, es kommt, je nachdem was schneller und was höher wie sonst und das geht auch wieder. Mhm. Aber die Gebäude sind ganz. Und wir hatten ja, wie du auf dem Vortrag ja gesehen hast, ganze Straßenzüge, die einfach nicht mehr existent waren. Also diese ganzen Landstriche, die ich gezeigt habe, dass wirklich 5-6 Meter Erde fehlen, die Leitungen darunter, das kannten die auch nicht. Also es war eine ganz andere Lage an sich.
Ja. Da kommen wir jetzt darauf zu sprechen. Also nachts diese Sturzflut einmal durch Ahrweiler gezogen im Endeffekt, eine Riesenzerstörung hinterlassen. Was waren dann für euch die größten Herausforderungen? War überhaupt an eine Abarbeitung der Einsätze zu denken oder wie war das? Wie habt ihr das gewuppt?
Ja, ich habe ja gesagt, wir sind ans Leitstellensystem angebunden und soweit es auch noch funktionierte durch die Internetanschlüsse, hatten wir 2.500 Einsätze von einer Wache aus offen, davon die Hälfte mit Menschenrettung. Wir haben natürlich diese Menschenrettung priorisiert und haben probiert, diese Menschen noch zu retten. Und das hat tatsächlich 3 Tage lang gedauert, auch mit den auswärtigen Kräften, die nach und nach kamen. Also bis wir den letzten Einsatz Menschenrettung weg hatten, waren 3 Tage vergangen.
Waren auch Kameraden von dir betroffen, die gerettet werden mussten?
Ja, wir hatten 2, die auch von dieser Welle im Feuerwehrhaus in Ahrweiler überrascht wurden und dann durch ein Fenster rausgespült wurden auf einen dahinter gelegenen Friedhof und die sich dann an einem Baum und an einem Mahnmal 6 Stunden festbinden mussten mit so Bandschlingen, bis wir überhaupt mal in die Nähe zu denen kamen. Das haben wir auch nur mit hochgeländegängigen Bundeswehrfahrzeugen geschafft, um die 2 Kameraden dann zu retten.
Hm. Du sagtest ja, unheimlich viele Häuser zerstört. In dem einen Dorf hast du ja gesagt, 380 von 400 Häusern weg. Inwieweit war aber auch die Infrastruktur betroffen? Also ihr seid eine Stadt, die hat 30.000 Einwohner. Da gibt es Schulen, da gibt es Krankenhäuser, da gibt es Gerätehäuser, auf die kommen wir gleich noch zu sprechen. Aber wie war die Infrastruktur selber? Supermärkte zum Beispiel, das war wahrscheinlich alles weg oder nicht mehr gebrauchbar.
Ja, ein Großteil war betroffen. Also ich habe erzählt, wir haben 12 Schulen, weil wir so ein Mittelzentrum sind, Kreisstadt, auch geografisch in der Mitte liegen, haben wir 12 große Schulen. Davon waren nur noch 2 übrig, der Rest war kaputt, also vom Wasser direkt betroffen. Das große Kreisklinikum mit knapp 400 Betten war betroffen. Das musste ich freitags evakuieren lassen, komplett, weil die nur noch auf Notstrom liefen. Und wir hatten halt in der ganzen Stadt kein Strom, kein Gas, kein Wasser und auch kein Abwasser, weil die Kanäle teilweise zerstört, weggeschwemmt wurden oder zugeschwemmt. Hm. Oder Gasleitungen, die waren nicht nur defekt, die waren einfach weg. Also die Straße darüber ist weggespült worden, inklusive dieser Gasleitung. Also die Gashauptleitung hat gefehlt auf, ich glaube, 3 Kilometer, war die einfach nicht mehr existent.
Jetzt hast du in deiner Feuerwehr natürlich ganz, ganz viele Einsatzkräfte, die da waren, die da mit dabei waren. Aber wir brauchen uns nichts vormachen, die wohnen auch in dem Ort. Und ich hatte das jetzt gerade in einer letzten Folge in meinem Podcast. Da ging es um einen Tornado, der durch Bützow hier bei uns in Mecklenburg-Vorpommern gezogen ist, wo mir der Wehrführer Holger sagte, ich habe natürlich auch Kameraden in meiner Feuerwehr. Da sind Familienangehörige betroffen. Da war kein Dach mehr zu sehen vom Haus. Oder die Häuser waren selber auch zerstört. Wie war das bei euch? Weil es muss ja auch für die Kameraden eine unheimliche Belastung sein. Sie wollen helfen. Aber auf der anderen Seite wissen Sie auch, ja, gerade meine Familie hat genau dieselben Probleme.
Ja, klar. Eigenbetroffenheit war da. Ich habe gesagt, 120 habe ich an den A, direkt an der A liegenden Wehren. Ich habe 7 Wehren, davon haben 120 Aktive direkt an der A gewohnt. 70 waren betroffen von diesen direkt und der Rest halt indirekt. Also diese Feuerwehr hat dann noch funktioniert tatsächlich bis Samstag. Ich denke, das ist aber auch dann dem Adrenalin etc. geschuldet, wie ich sagte, wenn man 1000 Einsätze offen hat mit Menschenrettung, löst das in einem Feuerwehrmann was aus. Die haben funktioniert. Die haben funktioniert 2 Tage lang und irgendwann sind die auch einfach vor Erschöpfung oder halt dann auch müssen mal zur Frau, müssen mal zu den Kindern, müssen nach dem eigenen Haus gucken oder bei der Verwandtschaft helfen natürlich. Mhm. Und das steht denen auch dann einfach zu.
Brauchen wir uns nichts vormachen. Einsätze gehen an uns Feuerwehrleuten nicht spurlos vorbei. Habt ihr das organisiert bekommen, dass es zum Beispiel auch professionelle Hilfe gab? Bei uns in Mecklenburg-Vorpommern, PSNV-Team ist dafür bekannt, Seelsorger und so weiter. Waren die auch dort im Einsatz? Zum einen natürlich für die Bevölkerung, weil wir reden über Tote, die dort zu verzeichnen waren. Aber auch für die Einsatzkräfte, haben die das in Anspruch genommen?
Ja, ich hatte sehr früh eine Landesfacheinheit, die in Koblenz stationiert ist, die ist nicht sehr weit, von der Feuerwehrschule schon, die hatte ich Donnerstag schon anrufen lassen, die kamen auch, die sich gekümmert haben und es ist natürlich auch, weißt du selber, Gruppendynamik, es wird keiner sich hervortun und sagen, ich brauche jetzt hier Hilfe oder sowas. Wir haben abends bei den Nachbesprechungen entsprechend sprechen lassen und haben auch, weil sehr viele fremde Menschen sowieso da waren, auch Psychologen einfließen, Notfallseelsorger einfließen lassen in dieses Geschehen. Es wusste ja keiner, ob das ein Feuerwehrmann, eine Feuerwehrfrau ist. Da saßen hunderte von Menschen, die zusammenkamen an diesem Stützpunkt, den wir noch hatten und haben dann dadurch, die haben ja mehr auch so ein geschultes Auge dafür, ist jemand auf einmal ein bisschen apathisch, ist er was abwesend, grübelte zu tief, die haben die dann auch dann zur Seite nehmen können oder dann auch mal, hallo, ich bin der Holger, ich bin der Markus, ich bin der Jens. Wo kommst du denn näher? Was hast du gemacht? Ins Gespräch gekommen? Und auch über diese Gespräche sind tatsächlich dann auch Einzelgespräche. Wir hatten extra 2 Räume reserviert für diese Einzelgespräche, Notfallgespräche in dem Sinne ja auch. Die wurden dann dadurch auch angenommen, also auch mehr akzeptiert. Wir haben auch eine Akzeptanz geschaffen dafür. Wenn ja mal 3, 4, 5 da waren, ist das ja auch erstmal nicht mehr für den Nächsten so schlimm, sich da zu melden. Mhm.
Da kann ich auch nur noch mal sagen an alle Kameraden im Land, an alle Einsatzkräfte, nutzt wirklich die Möglichkeit, euch Hilfe zu holen nach den Einsätzen. Wir machen das alle ehrenamtlich. Niemand verlangt von uns, dass wir danach einfach nur so funktionieren müssen, sondern wir haben die Möglichkeit, dort uns Hilfe auch über die Leitstelle oder über die Wehrführer zu holen. Wir kommen gleich sofort in den zweiten Teil. Jetzt geht's aber erstmal an die Ostseewelle Nachrichtenredaktion zu den Feuerwehr-News aus Mecklenburg-Vorpommern. Wir sprechen gleich nochmal auch über die Infrastruktur, die euch als Feuerwehr betroffen hat, über Probleme bei der Versorgung und noch Angriffe sogar im Endeffekt auf Einsatzkräfte. Ein sehr trauriges Thema, aber da gleich mehr zu.
Wassermarsch. Neues aus unseren Feuerwehren.
Guten Tag, ich bin Ingo Lorenz. Die Rostocker Berufsfeuerwehr konnte jetzt 8 neue Höhenretter in ihren Reihen begrüßen. Nach 120 intensiven Ausbildungsstunden mit Theorie, Praxis und Übungen an Objekten in Rostock gehören die Berufsfeuerwehrleute damit zur Höhenrettergruppe in Rostock. Die Teileinheit ist die einzige ihrer Art in Mecklenburg-Vorpommern. Die Freiwillige Feuerwehr Sassnitz hat auch Höhenretter, die arbeiten aber ehrenamtlich. In vielen Regionen sind die Rettungsdienste oft überlastet. So schicken die Leitstellen einen weiter entfernten Rettungswagen. Meist geht dann wertvolle Zeit verloren. In Brunn bei Altentreptow gab es einen solchen Fall. So versteht Wehrführer Daniel Rautenberg nicht, warum seine Kameraden nicht alarmiert wurden.
Ja, kürzlich ereignete sich das so, dass ein Einwohner hier aus dem Ort mich anrief mit der dringenden Bitte zur Unterstützung, da ein Familienmitglied eine reanimationspflichtige Situation darstellt. Und auf Nachfragen, ob er einen Rettungsdienst schon informiert hatte, war natürlich das Ja und dass er halt Angst hat, dass das zu lange dauert. Und ja, da war für mich jetzt eigentlich nur die Möglichkeit, schnellstmöglich über unser System, also über die Vera, einen eigenen Einsatz auszulösen. Mit den kurzen Informationen und binnen von einigen Minuten waren die Kameraden vor Ort, übernahmen dort die Remissionsmaßnahmen, bis der Rettungsdienst kam, unterstützten diesen. Aber unsere Kameraden haben sich bereit erklärt, dort zu helfen. Wir haben einen Defibrillator direkt bei uns am Gerätehaus, das heißt, wir können diesen auch zum Einsatz dann mitnehmen. Das ist so fraglich immer, warum wir da immer noch nicht so weit sind, dass wir dort vielleicht die Zeit brücken könnten. Gerade hier auf dem Land ist es doch schon mal. Und wenn wenig Personal vor Ort ist bei den Rettungsdiensten, kann das schon mal passieren, dass es länger dauert. Und diese Gefahr zu minimieren, wäre es doch eigentlich nicht verkehrt, uns dort mit rauszurufen.
Die Freiwilligen Feuerwehren aus der Region Jarmen sind genervt. Immer wieder werden sie ins Aldi-Zentrallager gerufen. Dieses Jahr ist bereits 4-mal ein Großaufgebot an Rettungskräften angerückt. Zum Ärgernis der Einsatzkräfte waren alles Fehlalarme. Eine weitere Belastung für die Ehrenamtler sind die Fehlalarme im Hermes-Verteilzentrum.
Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern.
Wir sind drin im zweiten Teil. Ich habe immer noch Markus Mann zu Gast. Er ist Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Ahrweiler. Es geht um die Flutkatastrophe im Ahrtal. Zerstörung, hattest du gesagt, 1,5 Milliarden Euro. Wahrscheinlich nur die Stadt Ahrweiler.
Nur die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler.
Also Wahnsinn, wenn man sich das mal überlegt. 1,5 Milliarden. Jetzt aber an dich die Frage. Natürlich waren ganz viele Häuser, Krankenhäuser waren betroffen, die nicht mehr funktionstüchtig waren. Ihr habt mehrere Gerätehäuser in der Region. Wie war's da?
Ja, ein Großteil der Gerätehäuser, gerade in der vorgelagerten Gemeinde, wo das Tal wesentlich enger ist, sind zerstört worden. Die sind halt einfach auch von der Flut mitgerissen worden. Ich habe in der Einsatzlage ad hoc eins abreißen lassen, weil es einsturzgefährdet war. Einen großen Stützpunkt mit 10 Stellplätzen in Ahrweiler direkt an der A. Der war halt freischwebend, das Fundament war weggespült. Diese Fahrzeughalle hing halt in der Luft zu großen Teilen. Wir hatten den dritten Stützpunkt dann unter Wasser gehabt. Mhm. Der musste renoviert werden, der war erst 3 Monate alt. Und wir haben von einer kleineren Löschgruppe, der Bau war auch von dem Hochwasser erst leicht betroffen, hat aber wohl auch unterspült. Der ist dann auch zur Seite weggesackt. Die muss auch neu gebaut werden. Also ich muss im Moment 3 neue Häuser neu bauen.
Hm. Wenn du nochmal zurückdenkst an diesen Donnerstagmorgen, als du das erste Mal Ahrweiler, deine Stadt, im Endeffekt gesehen hast. Wenn ich sagen würde, nach dieser Flutkatastrophe sah es aus wie in einem Kriegsgebiet. Übertreibe ich da, oder?
Nein. Meine Jungs und Mädels, die sprechen auch von, wenn wir nochmal Krieg spielen, Anführungszeichen, wenn man von der Flut redet. Also wenn irgendwas Extremes ereignet ist, dann reden die auch tatsächlich im Kriegsjargon. Das war auch so.
Ja.
Also diese ganze Infrastruktur, die weg war, die Leute, Fremde, alles für, also Leute, die wirklich hilfesuchend über die Straße irrten, die man fangen musste. Also es war wirklich wie in so einem schlechten Endzeitfilm, sage ich mal. Ne?
Ja. Wie habt ihr das gewuppt? Deine Kameraden sind ausgebildet, die wissen im Endeffekt, was sie tun. Aber ich glaube, ganz viele Leute, die waren einfach überrascht davor. Wie habt ihr die eingefangen?
Ja gut, die haben wir zu den entsprechenden Versorgungspunkten gebracht. Krankenhäuser, also Krankenhaus selber konnte noch aufnehmen, haben diese Notaufnahme im Betrieb halten können, nur das Krankenhaus selber nicht. Haben die da verbracht und das ist heute noch, wenn heute jemand zum Psychologen möchte, der kriegt gar keinen mehr. Also das ist wirklich nur noch mit Vermittlung oder man muss wirklich 100 Kilometer fahren teilweise, weil die so ausgelastet sind durch die Bevölkerung und die betroffenen Leute, die auch aufs Leben gar nicht mehr klarkommen tatsächlich.
Wie war das Zusammenspiel zwischen Bevölkerung und Einsatzkräften? Also normalerweise rücken die ja doch enger immer zusammen, gerade nach so einer Katastrophe. Wie war das bei euch?
Ja, bei uns auch. Also klar, war am Anfang Meldung, wer sich erinnern kann, dass es läuft ja nichts, sie tun nichts. Also das waren dann, klar, die wurden auch etwas, war etwas am Anfang unkoordiniert, gerade was von oben, sage ich jetzt mal, das ist nicht abwertend gemeint, bis die mal ihre Einsatzgebiete auch erreichen konnten, das was nicht immer funktionierte, weil halt fast sämtliche Brücken weg waren, wir das an der Zweiteilung im Tal hatten. Aber die Bevölkerung von uns, die wussten vorher schon, was wir uns haben. Und das ist auch im Nachhinein nicht schlechter geworden. Und in der Katastrophe haben die uns auch noch gekannt. Also die wussten schon, was wir tun.
Ja, du sagtest gerade Brücken weg. Also wir brauchen nichts vormachen. Für einen Einsatz ist die Infrastruktur total wichtig. Die fängt nicht nur bei der Straße an. Die fängt an beim Telefon. Die fängt an bei Funk. Und hört im Endeffekt auf bei der Versorgung der Kameraden, wie man irgendwie dadurch dagegen kommt. Das war wahrscheinlich bei euch eine totale Katastrophe zum Anfang.
Ja, wir haben 19 Brücken in der Stadt und davon waren 18 erstmal am nächsten Morgen nicht mehr da oder kaputt. Eine ist ja nochmal in den Fluten irgendwann aufgetaucht, einen Tag später. Also wir hatten von 19 Brücken nur noch zwei übrig, wo dann der ganze Verkehr drüber lief.
Wie war Kommunikation unter den einzelnen Einsatzkräften möglich?
Bei uns ging es tatsächlich noch. Unten Oberaar hatte massivste Probleme, auch durch die Tallagen und weil auch da wohl der ein oder andere Funkmast und Telekom-Verteiler betroffen war und die konnten wohl auch nicht mehr den Digitalfunk teilweise nutzen.
Jetzt ist ja so, natürlich sind Einsatzkräfte vor Ort, aber bei so einer Katastrophe kommen ja auch ganz, ganz viele Menschen mit guten Absichten, die einfach nur helfen wollen und sagen, wir wollen mit anpacken, wir wollen mit aufräumen, wir wollen mit unterstützen, wir wollen irgendwo was mit kochen. Wie war das da? Wie habt ihr das gewuppt?
Ja, also es kamen ja Tausende, wirklich Tausende, da rede ich nicht von ein, zwei, sondern 5.000, 6.000 Leuten pro Tag ins Tal. Als sie noch individuell, sag ich mal, anreisten, war das natürlich schwierig, weil wir viele Straßen verloren hatten und die dann die letzten ein, zwei Straßen dann in einem Tal, wo es auch keine Umwegung oder Umfahrungen natürlich gibt, geländebedingt, uns, Anführungszeichen, die Straßen noch mehr belastet haben, sprich verstopft. Es gab riesige Staus, Megastaus. Das wurde später besser. Wir hatten so eine private Initiative, die diese Helfer außerhalb des Tals abgefangen hat und dann auch gezielt Hilfesuchenden zugeführt hat. Viele kamen ja hin und sagen, ich nehme eine Schaufel mit, ich schüpp jetzt da. Wussten aber gar nicht, wohin. Haben sich dann erstmal umgeguckt, wo helfen wir. Die wurden gezielt zugeführt und dann wurde das auch wesentlich besser, das ganze Ding.
Ja. Ein großes Thema, wenn so eine Sturzflut durch eine Stadt zieht, da stehen Autos rum, da stehen Fahrzeuge rum. Ich vermute mal auch Feuerwehrfahrzeuge von euch auch betroffen. Wie habt ihr das gemeistert oder wie wurde es in der Stadt gemeistert, diese ganzen kaputten Autos da?
Ja, die lagen überall rum, so kaputte Autos. 4.500 Stück haben wir in der Stadt eingesammelt, also jetzt von der Behörde aus. Das sind noch nicht die gezählt, die privat selber entsorgt wurden. Haben Behelfsschrottplätze erstmal aufgetürmt wortwörtlich, weil 4.500 Euro nehmen auch eine gewisse Fläche weg. Und Feuerwehrfahrzeug haben wir selber eins verloren und ich glaube die Gemeinde vorher 7 oder 8 tatsächlich. Also auch wirklich Fahrzeuge, die in den Fluten untergegangen sind, die auch, ich glaube eins ist bis heute nicht aufgetaucht, ist einfach weg.
Aber Fahrzeuge, da sind wir beim Stichpunkt oder beim Thema, ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Es kam ganz unbürokratische, sage ich mal, Hilfe aus Mecklenburg-Vorpommern nach Ahrweiler. Wie kam das?
Ja, wir hatten das einmal. Einer meiner Wehrführer von damals, er war Wehrführer, ist im Innenministerium in Mecklenburg-Vorpommern. Der hat uns sehr gut geholfen. Und wir haben dann hier den Feuerwehrverband von Ludwigslust-Paschim auch, der Uwe Puls, der ein guter Bekannter von meinem ehemaligen Wehrführer ist. Der hat auch direkt Hilfe und Fahrzeuge angeboten. Die haben uns auch monatelang Fahrzeuge zur Verfügung gestellt, die wir dann nutzen könnten. Gerade Logistikfahrzeuge, die stark gefragt waren in dieser Katastrophe.
Ja. Also sieht man wieder, die kurzen Dienstwege sind immer die besten, auch über Ländergrenzen hinaus. Aber vielleicht nochmal zum Schluss nochmal hin. Es gab auch Probleme vor Ort. Also wir haben ja gerade schon gesagt, viele Menschen wollten helfen. Es gab aber auch Leute, die es ausgenutzt haben, die euch sogar im Endeffekt geschadet haben. Was habt ihr da für Erlebnisse?
Ja gut, das waren ja verschiedene Sachen. Wir hatten ja diese falsch ausgegebenen Kanister, die angeblich von THW-Kameraden in der Stadt verteilt wurden. Also die Leute sagten, THW-Kräfte wären gekommen, hätten Kanister mit Sprit an die Straße gestellt und hätten gesagt, die könnt ihr euch gerne benutzen für eure Bagger, für eure Aggregate. Leider war da alles andere drin als Kraftstoff, sprich die Bagger waren defekt, die Aggregate waren defekt. Und wo bringen die hin? Die bringen die natürlich dann irgendwann zu uns. Da habe ich dann nach dem vierten Kanister mal gefragt, wo habt ihr die eigentlich her? Und dann hieß es ja, das THW verteilt die. Ich sage, das THW wird im Leben nie irgendwelche Kanister herrenlos einfach in die Stadt stellen und die verteilen. Und dann kam später raus, dass das wirklich politische Randgruppen waren, ne, die da auch mitgewirkt haben.
Ja, und sogar, also wir haben ja über Kommunikation geredet. Du hattest auch gesagt, es gab sogar also Angriffe im Endeffekt auch auf eure Kommunikationswege.
Ja, die haben in den Abschnittsleitungen, wir hatten ja, ich glaube, 12 Stück in der Stadt, wir haben die ja irgendwann aufgeteilt, damit wir irgendwann mal einen Überblick kriegen und dass die Sache auch in den Griff. Die E-Mails und Telefonnummern von den Kameraden oder von den Einsatzleitungen, die natürlich an so einem Einsatzleitwagen in einem Vorzelt, je nachdem auch hängen, haben die abfotografiert und haben die auch gezielt lahmgelegt mit E-Mail-Bomben, SMS-Bomben und was es da alles gibt.
Wie war es denn aber auch für euch? Der Einsatz dauerte ja Wochen im Endeffekt, bis da ein bisschen zumindest, ich will nicht über Normalität reden, das ist ja gar nicht möglich. Aber wie war die Unterstützung von anderen Feuerwehren? Wahrscheinlich zum Anfang chaotisch und dann konnte man das nach und nach immer wieder die Leute auch austauschen und so weiter. Wie habt ihr das gemacht?
Ja, wir haben die ausgetauscht, anfangs mit Kräften, die über diese Landeseinsatzleitung kamen. Das waren halt auch Kräfte Thüringen, Sachsen, wie ich erzählt habe. Kam ja deutschlandweit von Bayern, Baden-Württemberg, überall kamen die ja her, sag ich mal. Später haben wir Patenschaften gegründet und dann hatten wir uns innerhalb von Rheinland-Pfalz der Landkreis Germersheim und Landau unterstützt. Die haben Leute gestellt, die für uns dann 8 Wochen lang die Einsatzbereitschaft gestellt haben. Also die haben wirklich so 24/7 3-Tagesschichten gefahren mit unseren Fahrzeugen, weil ich hatte Fahrzeuge, aber die Leute waren ja beschäftigt mit ihren eigenen Schäden. Die hatten ja selber Keller nass, Hausdefekt oder spätestens Bruder, Onkel. Die haben über 1000 Einsätze in den 8 Wochen für uns gefahren.
Welche guten Erfahrungen nimmst du mit aus dieser Katastrophe?
Ja, dass die Blaulichtfamilie, die funktioniert. Da ist auch die Farbe zweitrangig, auch wenn dann in Friedenszeiten sicherlich auch schon mal ein kleines Gerangel da ist oder Frotzeleien drin sind, aber in der Krise selber hat sich bewährt, also die Blaulichtorganisation untereinander war nie das Problem. Also die wissen, wo sie anpacken und dass sie anpacken müssen und da war das auch nie ein Thema. Und das ist das Schöne. Oder halt jetzt 4 Jahre später halt hier nochmal nach Ludwigslust-Paschim zu kommen und da auch nochmal Leute zu sehen, die uns damals geholfen haben. Und diese Kontakte auch noch aufrechtzuerhalten, das kann ich leider nicht mit jedem, weil aus ganz Deutschland, das schaffen wir jetzt auch nicht, ewige Kontakte zu halten, aber es gibt viele besondere Kontakte. Ja.
Inwieweit hat dich diese Katastrophe persönlich geprägt?
Tja, ich glaube, sie verändert einen Menschen schon an sich. Also man wird schon dankbarer, demütiger, denke ich. Man sieht, was andere Leute verloren haben oder was man dann auch. Bei den ganzen Einsätzen jetzt die Jahre danach, wenn man gewisse Häuser oder Wohnungen betritt, ist das schwierig. Also Bad Neuenahr-Ahrweiler ist jetzt eigentlich immer eine relativ wohlhabende Gegend auch gewesen. Also man sieht jetzt auch schon mal verwahrloste Häuser, weil diese Leute einfach nicht mehr aufs Leben klarkommen.
Ja.
Ne? Also das ist halt das, was so ein bisschen prägt. Und ist man dankbar, dass man auch selber klar dabei ist, sage ich jetzt mal so.
Markus, dann sage ich ganz, ganz herzlichen Dank, dass wir einen Einblick von dir kriegen durften in die Situation von euch damals im Juli 2021. Vielleicht noch ganz zum Schluss die Frage, wie sieht's aus mit dem Aufbau mittlerweile?
Ja, der dauert halt. Also wir gehen von 10 Jahren aus, 4 Jahre sind rum, es ist schon viel angestoßen, vieles ist noch zu tun. Aber tatsächlich, die ersten Brücken werden jetzt wieder gebaut. Die erste Behelfsbrücke ist jetzt letzte Woche rausgekommen. Also es geht stetig voran. Also auch die Feuerwehrhäuser haben dieses Jahr Spatenstich, so wie es aussieht, von der Planung her. Und da liegen wir eigentlich, wenn man ehrlich ist, eigentlich nur einen guten Zeitraum.
Alles klar, dann danke ich dir und wünsche natürlich alles Gute.
Dankeschön.
Danke fürs Ostseewelle hören. Das war eine weitere Folge Wassermarsch, der Feuerwehr-Podcast mit Alexander Stut. Präsentiert von Firepack, euer Feuerwehrausstatter für Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Schleswig-Holstein. Mit Leidenschaft für eure Sicherheit. Ostseewelle Podcast.